Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Evo Gym. Wir haben eben schon eine Episode für euch recorded und jetzt geht es weiter mit dem Q&A. Wir haben einige coole Fragen erhalten,
das ist richtig,
auf die wir uns jetzt stürzen werden. Daniele, womit fangen wir an?
Ich würde sagen, du sagst kurz Stopp.
Stopp.
Perfekt, dann erstmal Shoutout an Chris. Immer Stammgast hier im Q&A. Ich liebe es. Chris, danke für die Frage. Und zwar fragt er, wann bist du mal wieder in Wien, um das Para so richtig schön auszugeben? Wann warst du letztes Mal in Wien?
Es war letztes Jahr im Oktober anlässlich zur ANBF.
Stimmt, dann ihr wart mehrere, kann das sein?
Genau, wir waren mit dem Team vor Ort.
Ihr hattet irgendwie, glaube ich, auch zusammen in Airbnb.
Genau, Airbnb. Dann wart
ihr auch in diesem Anabol?
Ja, das Anabol.
Oh, genau, ich erinnere mich, ja.
Das Restaurant von dem Gym, was jetzt aber auch in einer anderen Location noch aufgebaut wurde. Die haben ja im Gym auch ein Restaurant, wo du Bowls bestellen kannst und das in das Anabol, was so die Straße ein bisschen weiter runter ist, direkt da am, wie heißt es mal, direkt an der Donau. Kannst du auch die Bowls essen, aber auch andere Gerichte. Mhm. Da waren wir, genau, und wir hatten ein Airbnb mit dem Team vor Ort und genau sind dann rüber zur ANBF nach Linz gepilgert, wo meine Athleten dann gestartet sind. Und ja, es ist der Plan, dieses Jahr genau das Gleiche zu machen. Also wir werden dann Anfang der Woche, das ist der 17. Oktober, dann nach Wien reisen, dann dort diesmal noch in ein deutlich größeres Airbnb einkehren mit Athleten und Begleitung und dann ja die Woche über das Gym und Wien so unsicher machen und dann geht's dann zum Samstag, zum 21.10. dann rüber nach Linz, wo dann die ANBF wieder stattfindet. Stand jetzt stelle ich dort keine Athleten. Ich habe ja drei Athleten jetzt in der anstehenden Herbstsaison, aber die ANBF war wie letztes Jahr auch schon sehr, sehr früh voll. Mhm. Meine Athleten sind da jetzt aktuell auf der Warteliste, können eventuell nachrücken, vielleicht aber auch nicht. Und ja, entweder bin ich dann nur selber als Zuschauer vor Ort, gucke dann meinen anderen Athleten einfach dann zu oder bin dann eben auch nochmal als Coach dann tätig. Das wird sich zeigen, aber wir haben neben der ANBF dann auch noch genügend weitere Wettkämpfe im deutschsprachigen Raum. Also der gesamte Oktober ist da schon voll mit Wettkämpfen. Das wäre jetzt die einzige Woche, wo dann kein Wettkampf wäre, wo ein Athlet von mir startet, sofern sie jetzt eben nicht nachrücken können.
Okay.
Aber in beiden Fällen wird es auf jeden Fall eine coole Woche mit einem coolen Abschluss dann noch bei der ANBF. Und genau da wird das Para ausgegeben, angelehnt an die Frage aus dem vorletzten Q&A, glaube ich, wo es darum ging, wie sich das Para in Anführungszeichen
verdienen
so als Online-Coaching verdienen lässt. Ja.
Wie hast du so schön gesagt, viel Arbeit, wenig Geld.
Ja, genau.
Ja, tough, aber cool. Chris, ja. Der hat auch eine zweite Frage, sehe ich gerade. Und zwar, welche Klasse startest du? Men's Physik auch? Fragezeichen. Weißt du schon, in welchen Klassen du startest? Oder
ja, ich habe schon einen konkreten Plan. Nee, können wir schon drüber quatschen.
Okay,
also
cool.
Ich werde ja nächstes Jahr 2024 dann im Frühjahr starten. Also jetzt im Herbst nochmal Saison mit Athleten. Und dann bin ich im Frühjahr nochmal dran. Und ich habe tatsächlich vor, mehrere Klassen mitzunehmen. Mhm. Primär, weil Mehrfachstarts im Frühjahr möglich sind. In der Herbstsaison geht das meistens nicht bei den Wettkämpfen. Im Frühjahr schon. Also da kannst du dich bei mehreren Klassen an einem Wettkampf gleichzeitig registrieren.
Wieso geht das im Frühjahr und nicht im Herbst?
Das ist eine gute Frage.
Andrang?
Primär wahrscheinlich das, ja. Also Frühjahr ist halt einfach ein bisschen unbeliebter als Herbst, weil du fürs Frühjahr über den Winter diäten musst. Das schaffen nur die
People
Harten.
People don't like it.
Nee, auf gar keinen Fall. und ja, für Herbst kannst du halt dann schön über den Sommer diäten. Ist für viele angenehmer und deswegen ist die Herbstsaison so ein bisschen beliebter und auch irgendwo nochmal ein Stück weit kompetitiver, muss man auch sagen, einfach weil natürlich auch insgesamt mehr Athleten starten, aber ja, da auch jetzt zumindest hier im deutschsprachigen Raum auch einfach die größeren Shows stattfinden. Jetzt mit der ANBF, was ein absoluter Elite-Wettkampf ist. Die stellen jetzt zum ersten Mal auch die Pro, eine Pro-Klasse bei der ANBF dieses Jahr. Die Evo Classics jetzt natürlich, jetzt auch ja nach dem ersten Mal schon etabliert natürlich. Mhm. Und die WNBF hat dieses Jahr sogar zwei Wettkämpfe im Herbst, aber gar keinen im Frühjahr. Mhm. Und die WNBF ist natürlich auch ein absoluter Elite-Verband, nochmal deutlich kompetitiver als die INBA.
Ja.
Und genau, das sind so die Wettkämpfe, die du im Herbst hast und im Frühjahr. Premier INBA-Wettkämpfe, Holland, GNBF, Ungarn, auch alles super Shows, super, super Wettkämpfe.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, vom Andrang her ein bisschen weniger und demnach ja, haben die Athleten dann auch einfach nochmal eine größere Vielfalt an Startmöglichkeiten und die werde ich natürlich absolut ausnutzen. Ich habe vor, natürlich in der Bodybuilding-Klasse zu starten. Das auf jeden Fall mein Fokus. Ich komme aber ja auch ursprünglich aus der Men's Physik, habe meine ersten Wettkampfsaisons in der Men's Physik beschritten. 2015 ausschließlich, 2018 auch ausschließlich und jetzt erst in meiner letzten Saison habe ich auch noch die Classic Physik und die Bodybuilding Klasse erstmals mitgenommen, aber bin auch nochmal in der Men's Physik gestartet bei den Wettkämpfen, wo es möglich war. Es war auch nicht bei allen, bei nur zwei von drei Wettkämpfen konnte ich damals mehrfach Start machen. Und jetzt will ich auch alles mitnehmen. Also Bodybuilding, Men's Physik, Classic Physik und potenziell auch die Athletikklasse, die jetzt immer ja populärer wird. Athletik, Bodybuilding Klasse, es ist im Prinzip genau wie Bodybuilding. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Hat ja mein Athlet Christian im Frühjahr 23 den deutschen Meistertitel geholt.
Mhm.
Die Klasse ist von den Posen und von der Posing-Bekleidung her genau wie Bodybuilding, nur von den Wertungskriterien ein bisschen anders. Es wird mehr die Härte, ein bisschen weniger die Muskelmasse bewertet. Und es gibt ein Gewichtslimit. Deine Körpergröße minus 103. Das wären jetzt in meinem Fall 77 Kilo, also so 1,80, 1,81 groß und dürfte dann nur 77, 78 Kilo wiegen.
Das
wird geladen für mich sehr, sehr schwer. Uff. Also in meiner letzten Prep 2021 war mein Tiefstgewicht so bei 77 Kilo, 76 glaube ich, habe ich mal so gerade so angeschnitten. Mhm. Aber geladen bin ich dann direkt bei 80 Kilo. Also das geht dann auch schnell wieder hoch. Und jetzt haben wir eben schon gequatscht, ne? Wahrscheinlich so rein rechnerisch in 2,5 Jahren 5 Kilo reine Muskelmasse aufgebaut. 4 bis 5 Kilo.
Ja.
Es wird schwer, dass ich dann bei der Einwaage eben dieses Gewichtslimit erreiche. Wird wahrscheinlich schwerer sein. Aber wenn es hinhauen sollte, ich werde natürlich jetzt keinen Watercut oder so dafür machen, nur noch um irgendwie in diese Athletikklasse reinzurutschen. Aber wenn es irgendwie passen sollte, dann nehme ich die auch noch mit. Demnach wären es dann insgesamt 4 Klassen bei ja, den besagten Wettkämpfen, also GNBF, Ungarn und Holland, wo jetzt auch die Weltmeisterschaft nächstes Jahr stattfinden wird. Also das ist auch schon der erste Wettkampf, der jetzt für die nächste Saison geplant ist. Die Weltmeisterschaft der INBA, die nächstes Jahr von der INBA Netherlands ausgetragen wird.
Ja.
Jetzt vor ein paar Wochen war die Weltmeisterschaft von der INBA in England. Die UK DFBA hat diese ausgetragen und nächstes Jahr findet sie dann in Holland statt. Und das wird dann auch mein Abschluss für die Wettkampfsaison. Stand jetzt bin ich so 47 Wochen out bis zu diesem finalen Wettkampf. Genau. Deswegen ja, einiges vor. Alle Klassen sind geplant, aber oberste Priorität Bodybuilding, Classic Physik und Men's Physik und Athletik wirklich nur, wenn es vom Gewichtslimit her passen sollte. Aber da ja, habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel aufgebaut in letzter Zeit, als dass ich da noch reinkomme.
Wird schwierig. Also, wie gesagt, ich denke, ich will es jetzt nicht verfluchen oder sowas, aber ich denke, Athletik wird sehr schwer.
Also, ja. Bin aber, ich dann auch nicht traurig darüber, wenn ich
würde gerade sagen, was nicht verkehrt ist, weil wenn man, sage ich mal, positiv zu schwer ist, weil man zu viel Muskelmasse hat, dann ist, glaube ich,
nice
to have. So, cool. Sagst du noch einmal Stopp für mich?
Stopp.
Und zwar, diese Frage haben wir auch eben schon angesprochen in der vorherigen Episode. Die kommt von Mayu und er fragt, lieber mehr Volumen, weniger Progress oder weniger Volumen, mehr Progress pro Einheit?
Mario stellt immer gute Fragen.
Mario stellt
immer gute entweder Fragen. Oder. Ja, ich mag's.
Der will genau eine Sache hören. Es gibt da nichts, keine Interpretation. Es ist entweder eins oder zwei.
Ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Ich wähle das Zweitere. Also weniger Volumen, mehr Progress. Im Endeffekt geht es um Progress.
Ja.
Wir machen das Volumen, wir machen ein gewisses Volumen, um die maximale Progressrate zu erzielen.
Ja.
Es geht nicht darum, möglichst viel Volumen zu machen. Wir haben in der letzten Episode schon darüber gesprochen, der Körper ist sehr, sehr adaptiv, ist sehr, sehr gut darin, sich an eine gewisse Belastung zu gewöhnen und mit dieser dann auch zu existieren. Und das ist oftmals tückisch. Ja, denn man steigert sich dann relativ schnell auf ein gewisses Arbeitspensum hoch, was irgendwie verkraftbar ist, was aber in Sachen Adaption in Richtung Muskelaufbau nicht maximal produktiv ist. Also man macht mehr, bekommt aber nicht das Maximum an Adaption dann letztendlich raus. Und deswegen würde ich auf gar keinen Fall danach streben, möglichst viel Volumen zu machen, sondern möglichst viel Progress zu machen. Dem Körper natürlich da auch die Regeneration zu geben, um die Muskelschäden, die durch die Einheiten entstehen, abzubauen, im Anschluss zu adaptieren und gestärkt mit einem besseren Fundament, mit mehr Muskelmasse auf Mikroebene, dann in die nächste Einheit reinzugehen. Gleichzeitig auch für einfach ein erholtes Gesamtsystem zu sorgen, das Nervensystem regenerieren zu lassen, psychisch schon wieder auf den Standpunkt zu kommen, wo man sich auf die nächste Einheit freut, wo man wirklich mit Vollgas in diese in eben auch einsteigen kann. Nur so kreiert man positives Momentum über die Zeit, bringt den Schneeball ins Rollen, ne, der natürlich immer mehr Schnee ansammelt, an Größe dazu gewinnt und dann letztendlich wirklich was richtig Großes kreieren kann. Das geht wirklich nur, wenn man da das Volumen zurückstellt und wirklich das Arbeitspensum verfolgt, was dann letztendlich zum maximalen Progress über die Zeit führt. Ja, und das und dieser maximale Progress entsteht eben dann, wenn man wirklich von Einheit zu Einheit auf Mikroebene eben Fortschritte macht, leichte Verbesserungen erzielt und diese aber dann über die Zeit immer weiter kontinuierlich eintreffen lässt. Und wenn man da zu früh mit zu viel Volumen rangeht, dann fährt man gegen die Wand und kann halt eben diese Fortschrittsrate eben nicht beibehalten und über die Zeit eben immer weiter ausbauen.
Das Ego zu Hause lassen. Das ist schwierig. Wie du, man gewöhnt sich an das Volumen und ich glaube, manche haben da auch, ziehen da so ein bisschen Stolz draus, so, hey, ich mach 10x10 Squats. Oder, keine Ahnung, was, extremes Beispiel, aber.
Ich trainiere viel, ich trainiere hart. Ne, das ist ja das, womit man sich halt auch oft identifiziert, weil Muskelwachstum halt schwer zu messen ist, ne? Und einfach diese Unsicherheit in Bezug auf den Prozess und auf die Anpassung, den kompensiert man dann einfach gerne, einfach auch mit harter Arbeit. So, dass man sich dann im Nachhinein einfach nichts vorwerfen kann. Ey, ich hab fast Blut gekotzt bei der Einheit, mehr wäre auf gar keinen Fall gegangen. API 10. Das ist dann auch irgendwo das, wo man sich dann als unsicherer Sportler, unsicherer Athlet dann auch irgendwo die Bestätigung holt dafür, dass man alles irgendwie rausholt. Aber in der Realität ist es eben nicht so.
Ich fand das gut, du hast in der letzten Episode auch von dieser U-Kurve gesprochen. Ja. Und wenn die Spitze das optimale Volumen, die optimale Frequenz ist für die maximalen Gains, für die maximalen Adaptionen, bewegt man sich halt tatsächlich mit diesem Mindset, wo man sagt, ey, immer ans Limit und sowas, bewegt man sich halt über diesem Ideal und endet dann wieder in so einer negativen Phase. In so einem
leichten Abwärtstrend, richtig. Diese rechte Hälfte der U-Kurve ist wirklich tückisch, weil du machst ja immer noch Fortschritte.
Klar.
Ne, das ist ja nicht so, dass du auf einmal schlechter wirst, wenn du mehr machst, aber du machst weniger Fortschritte, als du eben hättest machen können. Das ist ein super schmaler Grat.
Ja.
Und da geht es wirklich sehr feinfühlig zu schauen, okay, was brauche ich letztendlich für ein Arbeitspensum, um dann diesen maximalen Progress eben rauszuholen. Das ist schwierig, aber wenn ihr beständig Progress macht, gut von Einheit zu Einheit regeneriert, auch mit einem gewissen Enthusiasmus auch in die Einheiten reingehen könnt, dann ist es ein sehr gutes Zeichen dafür, dass ihr an was dran seid. wenn der Progress eintrifft, also dann macht ihr schon vieles richtig. Mhm. Dann kann man natürlich noch ins Feintuning reingehen und eben nochmal genau schauen, okay, kann ich noch mehr rausholen? Aber das Ziel sollte hier auf keinen Fall sein, das Volumen immer weiter zu steigern oder einfach den gesamten Trainingsstress immer weiter zu erhöhen und eben zu schauen, okay, wann breche ich daran? Ja, es ist so der oftmals der Gedanke, ne? Weil ne, es gab viele Untersuchungen, die dann halt wiederum auch ergeben haben, eben auch nochmal Bezug nehmend als auf die umgedrehte U-Kurve, dass mehr Trainingsstress auch zu mehr Anpassungen führen, wenn man das Ganze eben regeneriert. Also wenn die Leistung wieder auf den Ausgangszustand zurückgehen kann. Aber da dann das dann als Basis dafür zu nehmen, um die Trainingsparameter dann anzupassen, ist dann halt sehr schwierig, weil das führt dann halt dazu, dass okay, sofern man halt nicht schwächer wird, weil man dann per Definition regeneriert ist, dann automatisch das Volumen erhöht und dann kommt man sehr, sehr schnell in ja doch sehr, sehr unangenehme Bereiche rein, wo dann letztendlich die Anpassungsrate auch wieder gemindert werden kann. Ja. Gerade wenn man das für jede Muskelgruppe in jeder Trainingswoche eben verfolgt. Richtig. Habe ich alles gemacht, ja, ist super verrückt. Und war in der Vergangenheit der Gedanke bei vielen Athleten. Ja, aber wenn man da wirklich einen guten Blick, ein gutes Gefühl auch dafür hat, wie der Körper sich verändert, wie er sich entwickelt, dann hat man da, sollte man eher da die Sicherheit rausziehen, das Vertrauen in den Prozess entwickeln und das nicht durch übermäßig viel Arbeit kompensieren, so wie man es halt macht, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen unerfahrener ist und noch nicht so ja richtig ein richtiges Schema gefunden hat, wo man weiß, ey, da entstehen zuverlässige Anpassungen.
Ja.
Dann ja, haut man halt gerne mit harter Arbeit einfach auf den Tisch so und dann hat man da seine Sicherheit, aber definitiv den Progress verfolgen und da die maximale Progressrate mit ja möglichst wenig Volumen anstreben. Das sollte eigentlich eher das Ziel sein und das wird langfristig am besten funktionieren.
Ich denke, auch das Schöne jetzt noch ein Punkt dazu, das Schöne an wenig Volumen ist, es gibt immer wieder Luft nach oben. Mhm. Und solange es Luft nach oben gibt, kann man hochschrauben. Aber wenn einmal die Luft abgekattet ist, wohin willst du dann noch? Also wenn du einfach jedes Mal mega fatigued bist, du gehst mit Muskelkater in die nächste Einheit immer wieder Muskelkater und baust einfach immer mehr Fatigue auf, die du einfach nicht regenerierst. Ich denke, das sind schon viele Warnsignale, wo du dir selbst als Athlet sagen musst, okay, geht das wirklich so weiter? Mhm. So, und deswegen einfach mal das Volumen runterzuschrauben, so ein Reboot zu machen, so ein bisschen das System nochmal neu aufzubauen, ist einfach ein super Ansatz, einfach um zu schauen, okay, fangen wir mal von neu an, also nicht von null, aber so ein bisschen so ein Restart und schauen wir mal, okay, wie ist das jetzt, wenn ich mal, keine Ahnung, 2 Tage on, 1 Tag off oder vielleicht 1 Tag on, 1 Tag off, ich weiß jetzt nicht, man muss jetzt nicht übertreiben, aber auf jeden Fall das Volumen mal ein bisschen weniger zu gestalten und dann einfach zu schauen über die Wochen, was passiert. Mhm. Und sich auch einfach einzulassen auf dieses Volumen, nicht dann wieder zu cheaten und zu sagen, ah, im Training steht nur 2, 3 Sätze, ich habe aber Bock auf 4, 5 Sätze. Nein, das ist dann wieder Bullshit. Man muss dann sich wirklich dann drauf einlassen und es auch probieren.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und das Volumen wird, wenn ihr den richtigen Trainingsstress gefunden habt, organisch ansteigen.
Ja.
Ihr baut Muskeln auf, ihr werdet stärker, ihr bewegt mehr Tonnage innerhalb der einzelnen Sätze. Das sind so kleine Faktoren, die das Volumen dann organisch ansteigen lassen, wo ihr dann gar nicht mit mehr Sätzen oder mehr Trainingstage, einer höheren Trainingsfrequenz von außen agieren müsst, sondern der Progressive Overload, den wir im Training haben wollen, brauchen auch für beständige Anpassung, der entsteht automatisch. Dadurch, dass ihr Muskeln aufbaut, dadurch, dass ihr dann stärker werdet, aus jedem Satz ein bisschen mehr rausholen könnt, ihr euch als Athlet weiterentwickelt, die Sätze nochmal mehr maximiert, nochmal intensiver auch angeht. Das geht nur, wenn da ein bisschen Luft eben auch da ist. Und dann kann man die dann auch hier und da dann auch nochmal gezielt investieren für bestimmte Muskelpartien, potenzielle Schwachstellen. Und dann hat man da eigentlich eine sehr, sehr gute Baseline, mit der man über die Jahre, über die Trainingskarriere hinweg einen wirklich beständigen Fortschritt erzielt und sich nicht unnötigerweise immer abschießt und sich das Momentum eben klaut.
Ja, also Antwort auf Mayu, wie du schon am Anfang schon gesagt hast, weniger Volumen, mehr Progress. Try it out. Danke für die Frage, Mayu. Ich würde sagen, wir klären noch eine Frage und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ich würde jetzt direkt hier von Theresa die Frage mal nennen, und zwar sie fragt, dein Weg in die Selbstständigkeit und was man dabei beachten sollte.
Oh, ja, langer, langer Weg.
Langer Weg.
Boah, hat ja mit im Prinzip meiner Trainingskarriere begonnen. Das erste Mal im Gym angemeldet. Das erste Mal trainiert. Nach dem Training fast über den Fahrradlenker drüber gefallen, weil meine Hände, weil meine Arme versagt haben.
Echt?
Ja. Ui. Ja, bis hin zu den ersten Impulsen, die ich über YouTube damals bekommen habe, von der deutschen und auch amerikanischen Fitnessszene, hin zu meinem ersten Ernährungsplan, den ich mir gekauft habe, über das erste Coaching, hin zum ersten Wettkampf, zu meinem Bachelor-Studiengang, über meinen nächsten Wettkampf, zu meiner Bachelorarbeit, die ich über Diätstrategien für Natural Bodybuilder geschrieben habe, über die Gründung meines Coaching-Gewerbes. Ja, extrem langer Pfad, auf den ich mich da begeben habe. Was ich jedem nur empfehlen kann, ist, da nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, nicht von heute auf morgen zu sagen, so, ich bin jetzt selbstständig und ich höre jetzt auf mit meinem Vollzeitjob, den ich eventuell noch habe, und versuche jetzt von Tag 1 von der Selbstständigkeit zu leben. Baut das langsam und gemächlich auf. Ich hatte in den ersten Jahren, wo ich mit dem Coaching gestartet habe, immer noch einen Nebenjob, wo ich finanziell dann auch mit abgesichert war, wo ich aber noch genügend Zeit hatte, um halt wirklich beim Coaching all in zu gehen. Ich bin super niedrigpreisig eingestiegen, habe das Geld, was ich anfänglich verdient habe, auch direkt wieder reinvestiert in Ausbildungen, in Lehrgänge, in Seminare. Ich bin gerade in der Anfangszeit mehrfach nach London geflogen. Ich hatte selber Coaching, was ich bezogen habe, habe mir Literatur zugelegt, habe da extrem viel in meine Education und in meine Weiterentwicklung eben auch investiert, und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, also da irgendwo eine Einnahmequelle zu haben, womit man finanziell einfach abgesichert ist. Am Anfang, egal was ihr macht, Coaching oder was auch immer, nicht auf den finanziellen Output der Selbstständigkeit angewiesen zu sein, sondern all das, was ihr umsetzt, auch erstmal wieder in euch selbst zu investieren. Hier wieder so Schneeball-Analogie. Der Schneeball wird nur groß, wenn ihr den wirklich konstant anschiebt und den sozusagen mit Schnee dann füttert. Und so müsst ihr das eben auch mit euch selbst sehen. Nicht da direkt versuchen, von Tag 1 euch eine goldene Nase zu verdienen, sondern in eure Weiterentwicklung zu investieren und da wirklich das Ganze langfristig zu sehen. Und ja, wie gesagt, auch von Anfang an nicht eben auf den finanziellen Output angewiesen zu sein, sondern da vielmehr die Arbeit und die Erfahrungswerte in den Vordergrund zu stellen. So war es bei mir auch, wie gesagt, extrem niedrigpreisig eingestiegen damals. Und da war noch nicht das Ziel, Geld zu verdienen, sondern erstmal Erfahrungen zu sammeln, eine Reputation aufzubauen, Resultate zu produzieren. Und dann kam halt eben alles mit der Zeit, sehr, sehr langsam, aber beständig hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und ja, das passiert nicht von heute auf morgen. Deswegen versucht nicht von heute auf morgen euer Leben komplett umzukrempeln, sondern macht das schrittweise und baut euch da wirklich ein solides Fundament an Expertise und natürlich auch Kunden irgendwo auf, so dass das Ganze ja dann irgendwann zu eurem Vollzeitjob dann eben auch werden kann und ihr nicht jeden Cent dann umdrehen müsst, sondern natürlich auch weiterhin in euch, in euer Business dann auch investieren könnt.
Das sind sehr gute Tipps. Ich glaube, viele müssen so ein bisschen erstmal rausfinden, wieso die das machen möchten, weil wenn das nur so oberflächliche Gründe sind, sich Geld anzueignen, eine goldene Nase sich zu verdienen, nur anders Para zu denken, immer schwierig. Das sind sehr oberflächliche Gründe am Ende des Tages. Wenn ihr jetzt so, wie ich den Luis kenne, wenn ihr da wirklich engagiert seid und wirklich das liebt, was ihr tut und da einfach das auch tun würdet im Prinzip, wenn ihr kein Geld verdienen würdet, weil du machst es ja so oder so. Jetzt am Ende coachst du Leute, natürlich kriegst du da nochmal eine Gegenleistung. Aber am Ende, du würdest ja, ob du jetzt Coach bist oder nicht, würdest du weiter Bodybuilding machen. Du liebst den Sport.
Ja.
Und da deine Profession zu machen, ist halt sinnvoll und macht halt komplett, ne? Ist nachvollziehbar, weil da einfach auch dein Herz liegt. Aber für Leute, die, sag ich mal, das nur halbherzig machen und da einfach einen Trend sehen, auf TikTok oder auf Instagram, weil ich muss sagen, diese Sportnische ist wirklich am Wachsen, jedes Jahr aufs Neue am Boomen und man sieht das auch allgemein in der Gesellschaft, dass es irgendwo auch schon angekommen ist, wenn alle Supermärkte schon diese Fitnessprodukte verkaufen und alles so mit diesen Proteinen vermarktet wird und alles auf diesen gesunden Lifestyle übergeht. Es ist definitiv ein Trend, es ist definitiv noch immer eine boomende Nische, die nur noch weiter wächst in den nächsten Jahren. Aber ich würde niemandem empfehlen, auf den Zug einzusteigen, nur weil die das Gefühl haben, die verpassen irgendwas so auf diesem FOMO-Effekt. Am Ende des Tages das Wichtigste, wie du schon sagst, ist, in sich selbst zu investieren und wenn man wirklich dann die Passion hat in dieser Nische, versuchen, sich so viel Wissen wie möglich anzueignen, um anderen Menschen zu helfen. Man sagt auch oft, man selbst ist der beste Lehrer zu der Person, die da ist, wo du früher warst. Im Prinzip, wenn man jemanden sieht, der die Fehler macht, die man früher gemacht hat, die man aber dann mit der Zeit gelöst hat, für diese Person ist man der beste Trainer, Coach, Mentor, was auch immer. Und das sieht man auch gerne bei Fitness. So, wenn man so Leute hat, die gerade anfangen, wir haben alle irgendwo angefangen. So, und wenn man das ein paar Jahre macht, man kennt die ersten Blockaden, man kennt die ersten Stolpersteine und kann diesen Menschen auch am meisten helfen. Aber dieses Level geht ja nur noch höher. Und je mehr du im Prinzip dich weiterbildest, je mehr Weisheit du hast, desto mehr kannst du halt diesen Leuten dann wiederum weiterhelfen. Aber wenn du irgendwann stagnierst und nur den Profit siehst, du versuchst nur das Geld zu maximalisieren, statt dein Know-how und deine Learnings, dann blockierst du dich selbst.
Ja.
Und deswegen, so wie du schon sagst, es war ein langer Weg. Viele Dinge, die du getan hast, mit dem ersten Ernährungsplan, mit deinem Bachelor, ne, mit dem Studium, mit deinem ersten Coaching und so weiter, mit dem ersten Wettkampf, zweiten Wettkampf. Viele Steps. Leute dürfen diese Steps nicht vernachlässigen.
Mhm. Ihr könnt diese Steps nicht überspringen.
Gibt's nicht.
Ich konsultiere so einige auch anstrebende Coaches.
Ja.
Also gar nicht nur Athleten, sondern auch Leute, die anstreben, Trainer, Coach eben auch zu werden.
Ja.
Und da sehe ich es am Anfang immer wieder. Die sehen direkt den finanziellen Output in erster Linie und vernachlässigen absolut das Know-how und die Expertise, die Entwicklung, die sie eigentlich erst durchmachen müssen, um irgendwann maximal profitabel überhaupt arbeiten zu können.
Schwierig.
Ja, und deswegen, da muss immer erst die eigene Laufbahn, die eigene Entwicklung in den Vordergrund gestellt werden, bevor das Business, die Dienstleistung dann auf einen Profit eben ausgerichtet werden kann. Deswegen, ihr könnt diese Steps nicht überspringen, wenn ihr da Ambitionen habt, jetzt hier in der Fitnessbranche Fuß zu fassen, dann trainiert erstmal ein paar Jahre ordentlich im Gym, bildet euch weiter, holt das Beste euch raus und dann kommt alles Step by Step.
Definitiv.
Aber das ist eine Lebensaufgabe.
Also leider. Also du kannst nicht bei Level 10 anfangen, wenn du noch Level 2 bist. Auch wenn du gern bei Level 10 bist, musst du trotzdem Level 3, 4, 5, 6 erreichen und so weiter. Weil natürlich gibt es manchmal Menschen, die ein paar Levels skippen. Und manchmal läuft es gut, aber manchmal läuft es auch nicht gut, weil die diese Learnings aus diesen Levels einfach nicht bekommen haben. Und dann fallen die auf die Nase und müssen dann wieder zurückgehen, um diese Learnings zu holen. Und man kann die leider nicht überspringen. Es geht nicht. So. Zwar kann man sich da vielleicht ein bisschen XP boosten, wenn man sich zum Beispiel einen Luis holt und dann, wenn du dann den angehenden Coaches dann sagst, hey, das waren meine Stolpersteine, oder du merkst so, die sind schon bei zu vielen Steps und du gibst ihnen einfach einen Tipp, hey, vielleicht ist das ein Schritt zu weit, versuch mal erstmal das und das.
Mhm.
Und du gibst ihnen im Prinzip schon den Cheatcode, weil du bist den Weg ja schon gegangen. Und bevor diese Menschen dann den Fehler machen, hast du denen im Prinzip eine Lektion schon gegeben. Da kann man vielleicht ein Level überspringen, einfach durch dieses Know-how, wenn jemand den Weg schon gegangen ist. Aber wenn ihr selbst das auf eigene Faust macht, dann müsst ihr den Weg leider auch mit den Stolpersteinen nehmen. Es gibt da keinen geraden Aufzug, der euch einfach, ne, direkt auf Level 100 bringt.
Ja, aber so ein XP-Boost ist schon gar nicht schlecht.
XP-Boost ist sehr gut.
Den nimmt man immer mit.
Ja. Ja.
Ich hatte auch viele XP-Boosts.
Hey, auf das meiner gehört Reise. Dazu.
Ich habe mit so vielen guten Leuten zusammengearbeitet, von denen aus erster Hand gelernt.
Ja.
Das hat mich natürlich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und Das war ein absoluter XP-Boost. Also nie ohne XP-Boost-Level. Ne?
Also ich denke mir das immer so, ich stelle mir das immer vor wie so World of Warcraft oder Metin 2. So, du kannst in manche Dungeons oder in manche Orte kannst du nicht hingehen, weil die Mobs einfach zu hohe Levels haben. Aber wenn du einen Mate hast, der die killt und du bist mit denen in der Gruppe, dann teilt ihr euch den XP und du lernst dann.
Ja.
Und kriegst dann auch langsam so, bis du die selbst bezwingen kannst.
So läuft der Hase.
Hey, Leben ist ein Spiel. Spielt richtig.
Top, ja. Leute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Egal, ob ihr bei Spotify, Apple Podcast reingehört oder bei YouTube eingeschaltet habt. Wir packen zum Ende jeder Episode noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Und an der Stelle möchte ich natürlich noch die Produkte von Evo Sports Fuel bewerben, auf die ihr mit dem Code HYPER, HYPER, 10% Rabatt sparen könnt, den Podcast unterstützt und euch gleichzeitig die besten, die meiner Meinung nach besten Supplements auf dem Markt besichern könnt. Genau, Daniele, was hast du für einen Track?
Ich habe von The Weeknd, Playboi Carti und Madonna Popular.
Nice. Ich habe leider kein Handy zur Hand, ich muss mir gerade.
Soll ich für dich suchen?
Den haben wir eben kurz vor der Podcastaufnahme gehört. The Voice heißt der, glaube ich. Wenn du mir noch kurz den Interpreten raussuchen könntest. The ich glaube, Voice. Ben Farham.
The Voice of Mayhem von Angerfist, meinst du
das? Der ist auch gut. Nee, ist ein anderer Track. The Voice ist ein, ja,
so viel The Voice. Sehr viel The Voice.
Okay, scheiß drauf. Schaut einfach in die Playlist rein. Ihr findet die Tracks unter der Physik Evolution Playlist auf Spotify. Physik Evolution Podcast Playlist. Ja, schaltet ein, gönnt euch die Tracks beim Training, vorm Training, nach dem Training.
Beim Macht's Einschlafen, gut. Auf der Toilette. Beim Fahrradfahren, beim Essen.
Beim Leveln.
Beim Leveln.
Mobskillen, jawohl. Also, okay. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao.